Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. Die deutsche Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte. Vor diesem Hintergrund unterzeichnet die Bundesregierung heute ein Migrationsabkommen mit Kenia. Wir haben schon vor den Nachrichten einen Beitrag dazu aus unserem Berliner Studio gehört und das vertiefen wir gleich mit einem Beitrag aus Kenia über eine junge Ingenieurin, die bald in Düsseldorf arbeiten will. Und wir haben wie jeden Freitag unser Firmenporträt mit dabei. Dieses Mal geht es um ein Unternehmen aus Bangladesch, das Menschen das mobile Bezahlen per Handy ermöglicht. Zuerst aber blicken wir auf die Schlagzeile des Tages in der Logistikbranche. Der dänische Logistikkonzern DSV übernimmt die Logistiksparte der Bahn, DB Schenker. Gut 14 Milliarden Euro soll das der Bahn einbringen. Was mit dem Geld passieren soll, das berichtet uns jetzt Dieter Nürnberger.
Der Kaufvertrag ist unterzeichnet. Laut Angaben der Deutschen Bahn AG ergibt sich inklusive der erwarteten Zinserträge bis zum Vollzug im nächsten Jahr ein Gesamtverkaufswert von 14,8 Milliarden Euro. Der Verkauf der Logistiktochter Schenker an das dänische Unternehmen DSV sei die größte Transaktion in der Geschichte der DB, so Bahnchef Richard Lutz in einer schriftlichen Stellungnahme. Man wolle sich nun auch im Einklang mit politischen Vorgaben geschäftlich auf den Personen- und Güterverkehr in Deutschland und Europa konzentrieren, das sogenannte Kerngeschäft.
Gleichzeitig leistet die Reduzierung der Schulden einen substanziellen Beitrag zur finanziellen Tragfähigkeit des Konzerns. Im Fokus der nächsten 3 Jahre steht die strukturelle Sanierung der Infrastruktur, des Eisenbahnbetriebs und der Wirtschaftlichkeit.
Laut Branchenexperten liegt der Verkaufspreis von 14,8 Milliarden Euro im Rahmen dessen, was derzeit am Markt möglich ist. Schenker war allerdings in den jüngsten Bilanzen der bundeseigenen Bahn AG einer der wenigen Gewinnbringer, oft als Tafelsilber des Konzerns bezeichnet. Und auch wenn nun künftig Gewinne durch die Logistiksparte fehlen werden, spricht beispielsweise Christian Böttger, Bahnexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, von einem richtigen Schritt.
Es ist grundsätzlich richtig, dass man ein Unternehmen wie Schenker nicht im Staatsbesitz haben sollte und dass eben ein Unternehmen, das erhebliche Managementprobleme hat wie die DB, nicht gerade Eigentümer eines solchen Unternehmens sein sollte. Der Kaufpreis ist relativ gut und deswegen ist es grundsätzlich vernünftig, Schenker zu verkaufen.
Auch Matthias Gastel, Verkehrs- und Bahnexperte in der Grünen Bundestagsfraktion, begrüßt den Verkauf. Mit der überwiegend per Lkw operierenden Schenker AG habe sich die Bahn auch ein wenig selbst Konkurrenz gemacht. Die Bahn AG und viele Experten gehen davon aus, dass der Verkaufserlös überwiegend in die Schuldentilgung geht. Derzeit ist das bundeseigene Unternehmen mit rund 34 Milliarden Euro stark verschuldet. Endgültig entschieden sei dies aber noch nicht, sagt Matthias Gastel.
Neben der Schuldentilgung gibt es ja noch andere Möglichkeiten und auch andere Notwendigkeiten, die vielleicht sogar noch dringlicher sind. Investitionen in eine leistungsfähigere Schiene, damit weniger Störungen auftreten, damit eine höhere Leistungsfähigkeit vorhanden ist, damit mehr Personen- und Güterverkehre auf eine zuverlässigere Bahn verlagert werden können. Also Ideen gibt es auf jeden Fall.
Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, betont die künftige Fokussierung der Bahn AG auf das Schienengeschäft. Er fordert nun ein Sanierungskonzept des krisengeschüttelten bundeseigenen Konzerns, der sich wirtschaftlich und strukturell neu aufstellen müsse. Die Schuldenreduzierung könne dabei helfen. Unterdessen wurden Details des Schenker-Verkaufs bekannt. Nach Angaben des Käufers DSV sollen weniger als 2000 Arbeitsplätze der insgesamt rund 15.000 Stellen wegfallen. Die Gewerkschaft Verdi hat in dieser Woche die Befürchtung geäußert, dass bis zu 5.000 Stellen zur Disposition stünden. Martin Burkhardt, Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, ist Mitglied im Aufsichtsrat. Er kündigte an, dass er darauf achten wolle, wie die Erlöse verwendet und wie viele Arbeitsplätze gesichert werden können. Der Aufsichtsrat der Bahn AG muss der Transaktion noch zustimmen. Es soll dazu in den kommenden Wochen eine Sondersitzung geben.
Die Deutsche Bahn verkauft ihre Logistiksparte. Einordnungen waren das von Dieter Nürnberger. Und mit dem gleichen Thema schalten wir jetzt auch in unser Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute für uns Jan Plate vor Ort. Herr Plate, die Nachrichten über den Verkauf, die wurden ja schon gestern bekannt, inoffiziell, heute Morgen dann bestätigt. Wie reagieren die Anleger?
Also die reagieren bei der dänischen DSV verhalten positiv. Die Aktie mit einem kleinen, hauchdünnen Plus. Und ja, allerdings von wegen mehr Konkurrenz, vielleicht für die Deutsche Post, DHL. Aber auch da ist zu sehen, Aktionäre scheinen entspannt zu sein, die Anteilsscheine der Deutschen Post im DAX steigen um knapp 0,5%.
Lassen Sie uns dann auf die Luftfahrt blicken. Beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing, da stocken die Tarifverhandlungen. Die Mitarbeitenden wollen streiken, erstmals seit 2008. Das Unternehmen hatte ja zuletzt wiederholt technische Probleme. Jetzt kommen offenbar interne Konflikte dazu. Wie ist das zu bewerten?
Ja, dazu das Börsengespräch mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongert. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und trotz eines Angebotes von 25% mehr Lohn haben eben die Boeing-Mitarbeiter in den Werken in der Region Seattle mit großer Mehrheit, mit 96%, für einen Streik gestimmt. Deswegen die Frage, wie berechtigt ist dieser Streik bei Boeing?
Dieser Streik ist letztlich Ausdruck des tiefen Misstrauens zwischen Boeing und dem Management, das auch der neue CEO offenbar noch nicht überbrücken kann. Und das ist schon ganz erstaunlich, dass das auch gegen die Empfehlung der Gewerkschaftsführung durchgefallen ist.
Die Gewerkschaft, die hat zuletzt 2008 gestreikt. Der Ausstand hat 57 Tage gedauert und hat den Konzern nach Analystenschätzungen rund 2 Milliarden Dollar gekostet damals. Danach haben die Beschäftigten dann eine Nullrunde und Kürzungen hingenommen. Ein Grund dafür, dass sie jetzt deutlich mehr erreichen wollen. Taugt der Vergleich mit der Situation damals?
Nein, der taugt ganz sicherlich nicht. In dieser Ablehnung steckt eben wirklich das Misstrauen drin, dass man jetzt bei dieser Verhandlung so viel wie möglich erreichen will, weil die Arbeitnehmer offensichtlich Angst davor haben, dass es das dann auf Dauer gewesen sein könnte und dass Boeing, wie man es auch in der Vergangenheit schon gesehen hat, dann immer wieder versucht, das auf anderem Wege reinzuholen.
Wo sehen Sie Verhandlungspuffer und Luft für Boeing, weitere ja dann doch Zugeständnisse zu machen, um eben Frieden mit den Mitarbeitenden zu bekommen?
Das wird sich sicherlich nicht beim Gehalt abspielen können, sondern das wird, wenn, dann nur gehen bei den Pensionszahlungen, bei Freistellungen für Krankheit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Boeing in der Lage ist, über dieses Angebot, was sie jetzt gemacht haben, wirklich wesentlich hinauszugehen.
Wie sehr verstärkt der Streik bei Boeing die Probleme?
Ich denke, er verstärkt die Probleme nicht weiter. Die sind schon so groß, Boeing hat so viele Baustellen, dass ein paar Wochen Streik auch das nichts ausmachen.
Ist der neue Chef der richtige, ein guter Griff?
Eigentlich sieht es so aus, dass Boeing mit dem neuen CEO wirklich einen guten Griff getan hat, dass dieser CEO auch bei genau den Problemen, bei den alten verloren gegangenen Werten ansetzt, selbst nach Seattle zieht, Seattle wieder zum Kraftzentrum des Konzerns macht. Das sind alles sehr wichtige Schritte, die aber auf eine Belegschaft stoßen, die seit über 20 Jahren vom Management eigentlich immer nur abgestraft worden ist und als Gegner betrachtet worden ist.
Boeing ist hoch verschuldet, da geht es um Milliarden über Milliarden. Wie fatal ist diese hohe Verschuldung?
Die Verschuldung ist ein Riesenproblem, weil sie natürlich Boeings Spielraum bei der Entwicklung eines neuen Flugzeuges, das dringend erforderlich ist, beschränkt.
Der europäische Konkurrent Airbus, der sagt, dass er gar nicht so sehr von den Problemen bei Boeing profitiert. Wie sehen Sie das?
Airbus kann davon kaum profitieren, denn auf der einen Seite kann Airbus auch nicht mehr A320 produzieren, um die Lieferlücken auszugleichen, die Boeing mit der 737 lässt. Und Airbus weiß auch zu genau, dass man Boeing als Konkurrenten, als Antrieb braucht und dass die Kunden, die Fluggesellschaft, auf jeden Fall einen starken Wettbewerber haben wollen. Das Schlimmste, was für die Airlines und was für den technischen Fortschritt passieren könnte, wäre ein Monopol.
Sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongert. Und übrigens, die Boeing-Aktien, die notieren im vorbörslichen US-Handel mit einem Minus von fast 4%.
Herr Plate, dann lassen Sie uns doch mal auf den Gesamtmarkt schauen. Wie steht denn der DAX?
Oh, der DAX entwickelt sich ganz gut nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank gestern und ja mit der Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank in der nächsten Woche. Der DAX steigt um knapp 0,5% auf 18.610 Punkte. Über die Woche bedeutet das bisher ein Plus von rund 1,5%.
Für Autohersteller läuft es heute gut an der Börse. Warum liegt das?
Wie es bei der Nachrichtenagentur Bloomberg heißt, drängt der Europäische Herstellerverband ACEA auf eine Lockerung der CO2-Emissionsziele, die eigentlich 2025 in der Europäischen Union greifen sollten. Und die Aktien von VW, BMW oder Mercedes-Benz verteuern sich durchschnittlich um fast 2%. Der Euro kann zulegen auf 1,1091 $. Die deutschen Anleihen, die durchschnittliche Rendite bei unverändert 2,12% und der Goldpreis auf neuem Rekordhoch im Moment bei $2,566.
Das war das Börsengespräch heute mit Jan Plate. Wir suchen Personal. Diese Aussage, die hört man ja von deutschen Unternehmen immer wieder. Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema für die Wirtschaft. Die Bundesregierung setzt als Lösung auf sogenannte Migrationsabkommen. Das gibt es schon mit Indien und Georgien. Heute wird ein weiteres Abkommen mit Kenia unterzeichnet. Kenia hat 55 Millionen Einwohner und gilt als wirtschaftliches Zentrum in Ostafrika. Bisher kommen von dort aber nur relativ wenige Fachkräfte nach Deutschland. Das soll sich jetzt ändern. Und unsere Korrespondentin Karin Bentsch aus Nairobi, die stellt eine junge Ingenieurin vor, die quasi schon ihre Koffer gepackt hat.
Paris Karanga ist Elektroingenieurin. Bald wird die junge Kenianerin nach Deutschland ziehen. Noch wartet sie auf ihr Visum. Einen Arbeitsvertrag hat sie schon. Paris wird in einem Unternehmen in Düsseldorf anfangen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Ihr Fachgebiet? E-Bikes. Mit welchen Erwartungen reist sie bald los?
Ich suche eine Herausforderung und ich will eine gute Ingenieurin im Bereich erneuerbare Energien werden. Ich möchte zum Beispiel lernen, wie Elektrofahrzeuge in Zukunft komplett recycelt werden können. Das möchte ich in den kommenden 5 Jahren erreichen.
Dass sie in Deutschland mehr verdienen wird, ist eine Sache, sagt Paris. Aber es sei nicht der Grund, warum sie Kenia verlässt. Sie möchte neue Erfahrungen sammeln in ihrem Job. Vor allem bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Akkus für Elektrofahrzeuge. Auf die neue Arbeit in Deutschland freut sich Paris Karanga sehr. Und auf das Leben? Vor dem kalten, dunklen Winter in Deutschland hat sie Sorge. Aber sie will Vitamintabletten einpacken. Dass die Deutschen so viel Brot essen, ist für sie ungewohnt, weil man in Kenia oft eher warm kocht. Und sie will richtig Fahrrad fahren lernen. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist das ziemlich gefährlich, weil es kaum Radwege gibt und sich alle auf den vielbefahrenen Straßen drängeln. Außerdem habe Fahrradfahren ja auch mit ihrem künftigen Job zu tun, sagt Paris.
Als Ingenieurin für E-Bikes muss ich ja schließlich wissen, wie man Fahrrad fährt.
Seit einiger Zeit möchten mehr junge, gut ausgebildete Menschen aus Kenia zum Arbeiten nach Deutschland gehen. Ein Auslöser? Der Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kenia im Frühjahr vergangenen Jahres wegen des Fachkräfteabkommens. Seitdem gibt es einen großen Ansturm auf Deutschkurse, erzählt Claudia Schilling vom Goethe-Institut in Nairobi.
Wenn wir die Kurse für die Registrierung öffnen, sind innerhalb von 2 Tagen ist das gesamte Trimester ausgebucht, inklusive langer Wartelisten.
Neben der deutschen Sprache sei es auch wichtig, Kenianerinnen und Kenianer gut zu informieren, zum Beispiel über die Vergabe von Arbeitsvisa. Und ihnen ein realistisches Deutschlandbild zu vermitteln. Dabei gehe es um Chancen, aber auch um Herausforderungen, die eine Arbeitsmigration nach Deutschland mit sich bringt, sagt Claudia Schilling.
Also zum Beispiel über Lebenshaltungskosten in den Städten oder über bürokratische Hürden, die genommen werden müssen oder auch über interkulturelle Trainings. Wie sieht denn eine Arbeitskultur in einem Unternehmen in Deutschland aus versus hier und wie muss ich mich da umorientieren?
Paris Karanga, die junge kenianische Ingenieurin, ist offen für Veränderungen. Sie freut sich auf Deutschland, möchte gern dort leben und arbeiten, aber nicht für immer, sagt die junge Frau.
Im Idealfall möchte ich irgendwann nach Kenia zurückkehren. Ich meine, das ist mein Heimatland und ich liebe es einfach. Und ich möchte auch etwas hierhin zurückbringen.
Wie Fachkräfte aus Kenia auf Deutschland blicken, das berichtete Karin Bentsch am Beispiel einer jungen Ingenieurin. Der Countdown läuft, kann man sagen, noch gut 2 Wochen. Dann will die EU die geplanten Strafzölle für chinesische E-Autos einführen. Die Zeit, eine andere Lösung zu finden, die ist also knapp. China hoffe aber weiter auf einen Kompromiss, das berichtet unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt.
Die chinesische Regierung hofft, dass die EU China auf halbem Wege entgegenkommt, um die Uneinigkeiten in Wirtschafts- und Handelsfragen zu überwinden, so Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Die Entwicklung der Elektroautoindustrie liege im gemeinsamen Interesse von China und Europa, sagt sie. Die Zusammenarbeit zwischen der EU und China wird Unternehmen und Verbrauchern auf beiden Seiten zugutekommen und zur grünen Transformation Chinas und Europas sowie der Welt beitragen. In knapp einer Woche reist der chinesische Handelsminister Wang Wentao nach Europa, um sich mit EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis in Brüssel zu treffen. Das ist womöglich ein letzter Versuch Chinas, die EU-Zölle noch abzuwenden. Die EU-Kommission hatte angekündigt, spätestens ab Ende Oktober Zölle von bis zu 36,3% auf E-Autos aus China zu verhängen, falls es mit der chinesischen Staats- und Parteiführung keine andere Lösung geben sollte. Die EU wirft China vor, durch Subventionen für die eigene Elektroautoindustrie Überkapazitäten zu schaffen, die zu immer günstigeren Preisen führen und den Wettbewerb auf dem europäischen Markt verzerren. Die chinesische Regierung droht ihrerseits mit Zöllen auf europäische Produkte. Die Untersuchungen gegen Branntwein und Schweinefleisch aus Europa zielen vor allem auf Frankreich und Spanien ab, die bisher als Befürworter der E-Auto-Zölle galten und bei den Handelsbeschränkungen bei diesen Produkten am meisten betroffen wären. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez will die Haltung seines Landes zu den EU-Zöllen nun überdenken. Er kam gerade von einem Besuch aus China zurück. Nun wirbt er innerhalb der EU für einen Kompromiss.
China und die EU suchen weiter eine Lösung im Subventionsstreit, Eva Lambi-Schmidt berichtete. Und damit kommen wir, wie angekündigt, zu Beginn der Sendung zu unserem Firmenporträt und bleiben beim Blick nach Asien. In Ländern ohne entwickeltes Banksystem sind alternative Zahlungsmethoden sehr wichtig für die Menschen. Und in Bangladesch, da gibt es ein Start-up, das digitale Geldsendung ohne Smartphone, also wirklich nur mit normalem Handy ermöglicht und damit Millionen Menschen aus der Armut hilft. Das Firmenporträt diesmal über bKash aus Bangladesch. Felix Lill stellt das Unternehmen vor.
Wird Kamal Kadir gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass sein Unternehmen einmal den Markt seines Landes dominieren würde, fällt ihm zuerst dies ein. Wenn es etwas gibt, das bKash von anderen unterscheidet, dann ist es, dass wir nicht gewartet haben, bis die Leute Smartphones haben. Viele Unternehmen konzentrieren sich so sehr auf Smartphones, aber mit ganz einfachen Telefonen kann man eine Menge machen.
You can do a lot of things.
Kamal Kadir sitzt im Firmenzentrum von bKash, einem Finanzdienstleister aus Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Weltweit ist das Unternehmen, das Kadir vor rund 1,5 Jahrzehnten gründete, zwar kaum jemandem bekannt. Im südasiatischen 175-Millionen-Land aber ist es andersrum. Hier gibt es kaum jemanden, die oder der bKash nicht kennt. Mehr noch, fast niemand zählt nicht zu den Kunden von bKash. Wenn ein Haushaltsmitglied, zum Beispiel die Mutter oder der Vater, ein Konto hat, profitiert auch der Rest der Familie davon, durch den Zugang zu Finanzen oder digitalen Zahlungsmöglichkeiten. In diesem Sinne hat bKash mehr oder weniger jeden Haushalt im Land erreicht. Ähnlich wie Googlen, Zoomen oder PayPalen ist bKashen hier ein eigenes Verb geworden. bKash ist so etwas wie ein PayPal für Arme. Der Dienst ermöglicht es seinen Kundinnen und Kunden, auch ohne Bankkonto auf digitalem Wege Geld zu überweisen, selbst ohne Smartphone. Alles, was man braucht, ist ein Personalausweis und ein Tastenhandy. Mit Nummerncodes lässt sich dann Geld durchs Land verschicken. Empfängerinnen können sich mit dem Code verifizieren und das Geld an einem Kiosk abheben. In Bangladesch, wo Schätzungen zufolge nur rund die Hälfte der Erwachsenen ein Smartphone besitzt, ist die Offenheit gegenüber Menschen mit Tastenhandys viel wert. bKash ist das erste sogenannte Unicorn des Landes, also ein Jungunternehmen, das mit mindestens 1 Milliarde US-Dollar bewertet ist. bKash-Kunden, Rikscha-Fahrer, Friseure oder Lehrerinnen verschicken pro Überweisung durchschnittlich bloß um die 15 Euro durchs Land. Die Gebühr, die bKash dafür erhebt, liegt auch nur bei rund 5 Cent. Aber in einem bevölkerungsreichen Land macht's die Menge. 2022 meldete das Unternehmen gut 214 Millionen Euro Jahresumsatz, Tendenz steigend. bKash gehört damit zu den größten Erfolgsgeschichten Bangladeschs. Als sich das Land 1971 von Pakistan abspaltete und für unabhängig erklärte, brachte das Beatles-Mitglied George Harrison noch diesen Song heraus. Sadness in his eye. Mein Freund kam zu mir mit Traurigkeit in den Augen. Er sagte mir, er brauche Hilfe, ehe sein Land stirbt, heißt es darin. In Bangladesch hungerten die Menschen. Aber seit nun mehreren Jahren boomt die Volkswirtschaft. Seit 2009 hat sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf knapp 3.000 US-Dollar vervierfacht und liegt mittlerweile höher als beim großen Nachbarn Indien. Und Bikash ist messbar dafür mitverantwortlich. Eine 2021 im akademischen American Economic Journal veröffentlichte Studie gibt an, die Einführung von Diensten wie Bikash führte in ländlichen Regionen schon ein Jahr nach Nutzung zu einer Erhöhung von Geldsendungen um 26%. Extreme Armut nahm ab. Weitere Untersuchungen fanden ähnliche Effekte. Der Unternehmer Kamal Kadir, der in den USA ausgebildet wurde, gibt ein Beispiel für seine Kunden. Sie sind vielleicht finanziell arm, aber intellektuell können sie reich sein. Intelligenz ist demokratisch verteilt. Selbst ein relativ armer Mann mit Tastentelefon wird einen Weg finden, sich am Markt zu beteiligen, wenn er das nötige Werkzeug hat und diese Anwendung so gestaltet ist, dass er sie nutzen kann. Wer hier etwa in einem Dorf 5 Hühner züchtet, 5 Hühner verkauft und dafür 500 Taka bekommt, kann schon ein Konto bei Bikash eröffnen und jeden Monat 500 Taka über die Plattform einzahlen. 2 Jahre später kann die Bank jetzt eine bedeutende Rendite erzielen. In Zusammenarbeit mit Geschäftsbanken ermöglicht Bikash seit kurzem nämlich auch sogenannte Nanokredite. Darlehen von umgerechnet bis zu 200 US-Dollar über 3 Monate. Ausgegeben werden sie auf unbürokratische Weise, basierend auf den Geldbewegungen im Bikash-Konto. Ich denke, das ist der Grund, warum diese Technologie so brillant ist. Dieser Kunde hatte früher keinen Zugang zu traditionellen Filialbanken. Und heute kann man mit einem einfachen Telefon diesen Zugang schaffen. Unser Zinssatz ist sehr niedrig, 9%. Und der Anteil der nicht zurückgezahlten Kredite ist bisher beeindruckend. Er liegt bei etwa 5%. Indem Bangladeschs Volkswirtschaft weiter wächst, dürfte auch Bikash noch größer werden. Wobei Leo Wigger, der bei der Denkfabrik Candid Foundation die Programme zu Südasien leistet und als ausgewiesener Bangladesch-Experte gilt, auch warnt. Der Markt sei dynamisch.
Das macht Bikash auch so interessant, dass Bikash überall im Land sehr verbreitet ist, aber die gesamte Digitalwirtschaft ist in Bangladesch wirklich noch in den Kinderschuhen. Also die gesamte IT-Digitalindustrie erwirtschaftet erst zwischen 1-2% nur der Wirtschaftsleistung. Das ist ein Markt, der sich in den nächsten Jahren sehr dynamisch entwickeln wird.
Dabei sieht man auch bei Bikash noch Möglichkeiten zu wachsen. Denn außerhalb des Landes leben rund 7,4 Millionen Bangladeschis. Auch sie schicken regelmäßig Geld nach Hause. Bisher allerdings längst nicht immer per Bikash.
Ein Unternehmen aus Bangkok entwickelt Bangladesch entwickelt Bezahllösungen fürs Handy. Felix Lill stellte es in unserem Firmenporträt vor. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Thema in den Kommentarspalten ist, dass die Europäische Zentralbank in dieser Woche zum zweiten Mal die Leitzinsen gesenkt hat.
Die Süddeutsche Zeitung hält die EZB-Entscheidung für richtig. Ihr Signal? Man hat die Inflation genug unter Kontrolle, um Europas Wirtschaft den ersehnten Wachstumsimpuls zu geben. Dennoch haben die Ereignisse der vergangenen Jahre das öffentliche Bild und auch das Selbstverständnis der Notenbank verändert. Auch wenn die Inflation nun sinkt, bleiben Preiserhöhungen für Brot, Käse und Benzin bestehen. Aber Leitzinsveränderungen sind das wichtigste Instrument im Kampf gegen Inflation. Die EZB kann Inflationsschübe, die aus Krieg und Naturkatastrophen erwachsen, nicht verhindern. Sie muss dann aber entscheiden, ob und wenn ja, wie stark sie die Leitzinsen erhöht. Die Börsenzeitung vermutet, dass nun eine längere Pause bei den Leitzinssenkungen ansteht. Zumal eine schnelle Lockerung der Geldpolitik wegen der schwächelnden Konjunktur ihre Tücken hat. Denn das Wirtschaftswachstum ist nicht nur wegen der Konjunktur niedrig, sondern auch wegen struktureller Probleme. In diesem Umfeld können Zinssenkungen sogar schädlich wirken. Eine besser laufende Konjunktur und eine geringere Zinslast der Staatsverschuldung reduziert den Druck auf die Euro-Staaten, ihre strukturellen Baustellen zu beseitigen. Eine Zinspause könnte also sogar heilend wirken. Die Stuttgarter Nachrichten blicken auf den Verkauf der Logistiktochter der Deutschen Bahn, DB Schenker. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze absurd. Ein hochverschuldetes Unternehmen, dessen übrige Geschäftszweige alle in den roten Zahlen stecken, verkauft den einzigen gewinnbringenden Konzernteil? Genau das tut gerade die Deutsche Bahn AG mit ihrer internationalen Speditionstochter Schenker. Und das ist gut so. Der Verkauf steht für die Rückbesinnung auf die Kernaufgabe, einen verlässlichen Bahnverkehr in Deutschland zu gewährleisten.
Das war die Wirtschaftspresse und damit endet jetzt auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie weiter bei uns im Programm die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Henn. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen weiteren Nachmittag wünsche ich Ihnen.